Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Decca FM, liebe Leute. Bisschen später als am letzten Tag melden wir uns mit ein bisschen Verzug. So ist das manchmal im Journalismus. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir ein bisschen abwarten noch und ein paar Pressestimmen zu diesem wirklich krassen Finale der Rallye Decca 2022 einfangen und starten, damit wir euch so ein bisschen Gesamtbild und ein kleines Recap geben können. Grisi, ey, erstmal, wie geht's dir überhaupt?
Ey, mir geht's, also die Nerven kommen langsam wieder so ein bisschen runter. Ich habe angefangen, den Wüstensand aus dem Wohnzimmer zu kehren und das selbstgebaute Beduinenzelt aus Bettlaken abzubauen, so langsam.
Also, aus dem du immer aufnimmst.
Es kehrt wieder, ne? Ja, so genau so. Das Leben nach der Decca beginnt langsam.
Ja, schön.
Aber wie geht's dir denn?
Ja, gibt es überhaupt ein Leben nach Decca? Ja, klar, ein Leben vor Decca ist das ja im Prinzip, ne?
Und vor allem macht es Sinn.
es ist jetzt ja ein Jahr hin bis zur nächsten Rallye und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja seit Jahren nicht so intensiv mitgefiebert. Nee, also ich bin immer mit dem Kopf so dabei gewesen, immer ein bisschen hier früher Eurosport, dies, das und so geschaut und alles, aber wir haben es ein paar Mal schon gesagt hier bei Decca FM, es war die letzten Jahre immer mal wieder auch echt nicht so spannend, vor allem nicht so spannend wie in diesem Jahr. Man sucht sich dann immer so die spannenden Dinge raus, ne? Man guckt da manchmal auch gar nicht nach ganz vorne ins Feld, sondern was für spannende Leute, was für krasse Speed-Leute da unterwegs sind, so. Aber dieses Mal, es war an allen Ecken und Enden echt spannend. Und, naja, so richtig recht behalten mit unseren Tipps hat jetzt keiner, muss man sagen, nachdem die schwarz-weiße Flagge geschwenkt wurde. Aber unsere Favoriten, unsere Patenkinder hier bei Decca FM, die haben sich gut geschlagen, meine zumindest. Nein, deine auch sehr, sehr gut. Aber da war halt Pech dabei, muss man ganz klar sagen. Also insbesondere bei Mademoiselle Kleinman, das war halt mega Pech einfach. Und
definitiv. Ich glaube auch, wenn hier unser Chucky Sanders dabei gewesen wäre und nicht den Unfall gehabt hätte, das hätte aufs Gesamt, ich will jetzt nicht sagen, er hätte gewonnen, aber das hätte, glaube ich, aufs Gesamtranking schon nochmal einen Einfluss gehabt und er wäre sicherlich vorne dabei gewesen,
weil er drückt. Weil er drückt. Und er hätte er hätte sein Team natürlich einfach auch krass unterstützt nochmal. Da wäre ja nochmal eine krasse Verstärkung gewesen einfach. Denn heute reden wir ganz viel über Team und Taktik und so. Da ging einiges ab. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass am Ende jemand vom Team Yamaha alleine vorne stehen wird am Donnerstag, am vorletzten Renntag. Und so ist es natürlich auch gekommen. Und das war wirklich ein Highlight, weil alle haben sich gefragt, wie geht jetzt Team KTM? Und Team KTM müssen wir groß fassen. Da müssen wir wirklich sagen, das ist nicht nur KTM, das ist Husqvarna, das ist GasGas. Die gehören alle zusammen zum gleichen Konzern und die werden Teamabsprachen machen. Das war irgendwie allen klar. Und natürlich war auch noch die Frage offen, was macht Honda? Sag mal, Grisi, was hast du denn eigentlich gedacht? Das kannst du jetzt ja im Nachhinein ruhig sagen. Was hast du gedacht? Wie wird der Tag verlaufen? Was war deine Idee?
Mir hat erstmal Adrian van Beveren leid getan, muss ich sagen. Ja. Das ist auch so ein bisschen ein Streitthema, wie fair das denn ist, dass du eigentlich bestraft wirst, wenn du den Tag davor gewinnst. Mhm. Aber, also mir war das schon, also ich habe erwartet, dass die eben zusammenarbeiten, die großen Teams, wo noch viele Fahrer drin haben und dass die eben pushen, weil sie wissen, zum einen, alles klar, wir haben uns nach hinten fallen lassen erstmal und haben ganz gute Positionen gehabt, die sind alle schnell. Und letzten Endes war ja auch klar, das war die letzte lange Etappe, weil der Freitag hatte ja irgendwie nur noch 164, 167 Kilometer, sowas. Da kannst du jetzt nicht mehr, wenn einem nicht irgendwas total Blödes passiert, komplett den Spieß umdrehen. Und von dem her galt es für die schon klug zu fahren und glaube ich, hatten wir eine Decca gesehen, die bis zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Angriff, sehr, sehr viel Attacke, sehr wenig Taktiken im Großen und Ganzen. Klar, vielleicht, dass man dann geguckt hat, dass man nicht als Erster in den Tag muss bei der nächsten Stage, aber das war's auch. Und ich glaube, das war so der erste Tag, habe ich auch erwartet, wo die Teams jetzt wirklich sagen, alles klar, wie ist die Strategie, Leute, fahrt zusammen helft dem und dem, der hat von uns die besten Karten und so. Ich glaube, da haben wir dann wirklich an diesem einen Tag Teamtaktik gesehen. Wobei ich jetzt hier auch mal sagen muss, bei anderen Motorsport-Events, zum Beispiel Formel 1 oder so, sieht man das halt das komplette Wochenende Teamtaktik. Und bei der Dakar von 12 Renntagen an einem, das ist halt dann schon für mich einen positiven Unterschied, dass wir sonst wirklich Racing gesehen haben, wo sich die Jungs nichts geschenkt haben, aber auch gar nichts.
Okay, wir müssen auch mal festhalten, also Teamtaktik, ne? Wir sprechen halt so negativ drüber, weil es natürlich ein bisschen die Spannung nimmt, beziehungsweise es fühlt sich ein bisschen unfair an, es ist aber nicht unfair, es ist nicht verboten, sogenannte Stallorder, das ist alles so Grenzbereich, es gibt dann irgendwann wird wahrscheinlich das Komitee mal sagen, nee Leute, was ist denn da los, das ist nicht mehr sportlich, aber das, was jetzt passiert ist, das war nicht irgendwie ne, eine rote Karte oder sowas, oder eine gelbe Karte.
Man muss, glaube ich, an der Stelle hier auch nochmal sagen, man kann das, also Formel 1 war jetzt auch ein bisschen ein unglücklicher Vergleich, ja, weil erstens mal, du hast diese wahnsinnige Distanz, dann sind die Fahrer ja nicht in irgendeiner Art und Weise per Funk oder sonstiges mit ihrem Team verbunden. Ja. Also denen kann kein Renningenieur ins Ohr funken. Ey Matze, der Sanders ist jetzt gerade nur noch 10 Sekunden vor dir, geh mal ein bisschen vom Gas, so dass es keiner merkt oder so irgendwas. Das funktioniert ja alles nicht. Was die machen können, ist sagen, alles klar, wir gucken, dass wir uns irgendwie finden auf der Stage und fahren dann zusammen und unterstützen uns und fahren irgendwie einen Rhythmus und versuchen nicht so sehr zu pushen, den anderen zu überholen, der vorne fährt, und dann kriegen sie das maximal mit, wenn sie am Tankstopp ankommen. Ah, okay, der fährt jetzt schon wieder los. Und ich muss jetzt hier noch so und so viele Minuten warten. Ja, das ist so arg viel mehr Informationen hast du ja gar nicht als Fahrer auf der Stage.
Und das ist, denke ich mal, immer noch ein cooles, spannendes Merkmal von der Rallye, dass es ist natürlich Hightech ohne Ende an allen Ecken und Enden, aber es gibt so gewisse Punkte, ne? Das betrifft einmal die Navigation und das betrifft zum Beispiel sowas wie die Kommunikation. Das ist alles immer noch sehr, sehr oldschool. Und zwar mit Absicht, ne? Weil man so gewisse Dinge, wir werden am Ende dieser Folge mal drüber sprechen, ist die Decker eigentlich noch die Decker, denn da haben auch die Profis sich zugemeldet. Das finde ich total gut, das bringt Spannung und das bringt auch eine Vergleichbarkeit rein. Ne? Wir haben immer wieder gesehen, wie kleine Teams ganz schön gerockt haben in dieser Rallye, und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass es hier in der Rallye wirklich noch viel darauf ankommt, wer kann wie gut performen und nicht nur, wer hat den fettesten Sponsor dabei.
Genau, dadurch habe ich gestern einen interessanten Podcast angehört mit Lyndon Poskitt und Ned, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Beides Dakar-Fahrer, und ich meine, Lyndon Poskitt ist eh bekannt.
Ja, man kennt ihn.
Und die haben so ein bisschen diskutiert, ob die Dakar noch die Dakar ist. Und fand ich sehr, sehr spannend, weil die natürlich extrem, also Lyndon Poskitt hatte drei Fahrer am Start dieses Jahr, die er gecoacht hatte und vorbereitet hatte auf die Rallye. Und dieser Ned ist auch schon mehrfach die Dakar gefahren und die kennen, also die wissen, wovon sie quatschen. Und das war wirklich sehr interessant. Und die haben halt gesagt, dass auf einmal Privatfahrer, kleine Teams und so da vorne mitmischen, dass das dem geschuldet ist, dass du das Roadbook nur noch diese 20 oder 30 Minuten vor dem Start bekommst und es diese Mapman. Also das ist das, was ich schon mal erklärt habe, wo die dann das auf GPS-Basis nachgebaut haben alles und geguckt haben und dann die Fahrer schon genau die Route abfliegen konnten auf Satellitenbildern. Das waren diese Mapman. Das haben die auch nochmal angesprochen, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Das sorgt dafür, dass wir zum einen diese Dichte haben und dass da halt auch starke Privatfahrer, die drauf arbeiten, die den Speed haben, da vorne mitmischen können. Und das macht den Sport, fanden das super, weil sie gesagt haben, das macht es halt einfach fair. Und
vor allem Poskitt ja nun auch wirklich alles andere als der übelste, sag ich mal, Großkonzernpilot, ne? Muss man ganz klar sagen. Also Poskitt ja wirklich, wer den nicht kennt, Leute, einfach mal würde ich googeln, da können wir jetzt gar nicht auf die Schnelle mal so viel zu sagen. Der Typ ist eine Legende, dem unbedingt bei Insta folgen. Guter Mann.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich kann auch immer noch sagen, wenn ihr auf seinen YouTube-Kanal geht, die Playlist Decker 2018, das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Reportage, um Einblick in dieses verrückte Rennen zu bekommen. Die ist so gut. Er hat den Film Malemoto Forgotten Race. Der ist schon cool. aber bei Dakar 2018 bei der Playlist, die einfach mal durchsuchten, das ist so viel Dakar-Insight, das ist der Wahnsinn. Also es ist richtig ja. super.
Gehen wir mal in die Etappe rein vom Donnerstag. Es ging eigentlich damit los, dass die beiden Erzrivalen, muss man inzwischen sagen, KTM und Honda, da nicht durch, sag ich mal, direktes Kopf-an-Kopf-Rennen miteinander rivalisiert haben, sondern durch taktische Spielchen. Price zum Beispiel von KTM und Luciano Benavides von der KTM-Tochter Husqvarna, die waren ja in den vordersten Startpositionen und haben sich bereits auf den allerersten Kilometern fallen lassen, hinter den Honda-Mann Bang Bang Burrito. Und vielleicht, Chris, kannst du noch mal kurz sagen, was bringt es denn? Was bringt es denn, wenn ich mich da fallen lasse? Da würde man sagen, hey, sind die doof? Verlieren die jetzt nicht Plätze, Zeit, was auch immer?
Ja, das ist halt das Thema Navigation. Wir hatten auf der Stage am Donnerstag noch mal viele Dünen. Und dann ist es halt super angenehm, wenn du jemanden hast, der vorne die Spur zieht und du einfach hinterherfahren kannst. Genau. Und das spart halt wahnsinnig Zeit. Du kannst mehr pushen, kannst aggressiver fahren. Genau. Das Risiko besteht natürlich, muss man an der Stelle auch nochmal sagen, wenn der natürlich vorne die falsche Spur legt, weil er sich verfährt, dann verfährst du dich auch, wenn du dich darauf verlässt.
Jetzt hatte Team Honda, Honda aber auch nicht mehr so viel Backbone und überhaupt nicht mehr so viel Siegeschancen, dass die irgendwie da Experimente und teamtaktische Spielchen machen konnten. Ne? Die mussten halt auch sehen, was geht. Der Berida ist eigentlich, glaube ich, gestartet in den Wettbewerb schon als sehr aussichtsreicher Kandidat. Ne? Also er ist auch hier als, glaube ich, Gesamtfünfter war er. Oder ist er nochmal hinter Wagner gefallen, einen Tag vorher, durch eine Zeitstrafe. Musste dann aber seine Chancen auf den Sieg relativ früh begraben. Denn am Ende steht er damit minus 25 Minuten auf die Siegeszeit vom Tagessieger da. Und konnte da irgendwie gar keinen Boden mehr kriegen, gar keinen Sandboden mehr gut machen gegen die anderen.
Also mir tut ja Barida so ein bisschen leid.
Ja, total. Er ist ein Publikumsliebling. Ein
sympathischer Dude. Ja. Das ist ein absolut erfahrener Dakar-Fahrer. Und ich glaube, seine beste Platzierung war irgendwie so Rang 5 insgesamt. Obwohl der ist schnell. Der kann Stages gewinnen. Der hat auch schon echt viele Stages gewonnen. Aber es hat sich einfach noch nie ausgegangen, dass er mal einen Gesamtsieg von dem Rennen einfährt. Ja, ja. Und ich hätte Bang Bang schon auch gegönnt. Ich hätte es jedem gegönnt. Ne?
Ja,
aber,
ja, ja.
Aber also
wir können eh gönnen hier gewesen, bei der KFM. Ja. Ne? Sunderland, über den wir heute noch sprechen müssen, der startete von Position 17. Und genau, warum gehe ich jetzt auf den einen? Bei dem war es nämlich genau der Fall, von dem du gerade gesprochen hast. Der konnte richtig Gas geben. Und hat auch, er ist ja vom Team Gas. Und er hat die Fahrer Petrucci und Mason Klein wie ein Geleitschutz um sich herum gehabt. Also da war wirklich klar, wir gehen hier auf Gesamtsieg. Wir versuchen jetzt heute hier die Weichen entsprechend zu stellen. Bei Kilometer 127, da lag der Brite bereits in Führung und gab diese auch bis zur letzten Zwischenzeit nicht mehr ab. Da hat sich da nochmal was geändert. Ne? Aber das ist genau der Punkt. Der konnte pushen und hatte dann noch seine Leute dabei, die ja auch, darf man nicht vergessen, mit navigieren und so weiter. Und da ist nichts mit, da biegt mal wer absichtlich mal falsch ab und so, das kann man nicht machen. Das machen die nicht, das ist ja das eigene Team. Und so konnte Sunderland unfassbar viel Boden gut machen. Ne?
Ja, Mason Klein, wo du ihn schon ansprichst, haben auch Lyndon Poskett im Podcast gesagt und ich habe auch nochmal so ein bisschen Wahnsinn, was der da bringt. Ey, der Kerl ist 20.
Ja.
Und war seine erste Dakar und erstens mal war er die ganze Zeit in den Top 10. Und was du schon was wir hier schon mehrfach angesprochen hatten, zieht dieses Rennen in einer abgeklärten, konstant schnellen Pace durch. In einem Interview mit den drei hat Matze Wagner gesagt, boah ey, Wahnsinn, du bist irgendwie so und so viele Minuten vor mir gestartet und über 120 Kilometer oder so bin ich nicht an dich rangekommen. Also Mason, und das ist ein Matze Wagner, der das sagt. Das ist jetzt nicht hier irgendwie Gredi und Bledi oder so irgendwie, das ist Matze Wagner, der weiß, wie man schnell fährt, ey. Also und dieser Mason Klein hat so viel, Passion da reingesetzt, sich vorzubereiten und mit einer Konsequenz und aber auch diese Coolness dazu, sich das einzuteilen und also absolut beeindruckend.
Ja,
wahnsinnige Rookie-Leistung.
Ja. Benavides, der muss auch nochmal einen Applaus kriegen wirklich für die Etappe, denn wir wissen ja, der hatte am Tag vorher einen Defekt, meine ich, Motordefekt oder so hatte der vorher und war praktisch ausgeschieden und damit war sein Gesamtsieg hoffen, er war ja sauschnell unterwegs, war auch ein Titelfavorit, damit waren seine Chancen begraben, muss man sagen, da war nichts mehr möglich und deswegen muss man das glaube ich besonders loben, wie der nochmal gepusht hat in diesem Special. Er ist gestartet von Position 33 und war der Einzige eigentlich, der mit Sunderland Speed mithalten konnte, die ganze Zeit so über. Wenn ich das richtig sehe hier in meinen Notizen, dann lag er nie zu keinem Moment mehr als, also maximal 55 Sekunden hinter den Briten. Und das ist halt echt, das ist halt Wahnsinn, ne? Die beiden,
die beiden wirklich Wahnsinn,
auf der Uhr unglaublich eng beieinander. Und bei Kilometer 214 war es dann soweit und der Argentinier hat es geschafft, seinen Rückstand eben komplett einzuholen und kriegt er auch einen kleinen Vorsprung, um die Tagesetappe am Ende für sich zu entscheiden. Für ihn ist es, ja, was kann man sagen, eine Art Genugtuung, ne? Nachdem er diesen blöden Motordefekt hatte, hat er sich jetzt nochmal einen Etappensieg geholt. Er geht als Erster durchs Ziel und da freuen wir uns natürlich für Benavides. Aber das, ihr merkt schon, diese paar Sekunden, die reißen natürlich nicht so viel an Sunderlands Vorsprung, sodass er am Ende des Tages als ganz großer Favorit für den Freitag natürlich ins Ziel gelaufen ist. Wir können aber gerne nochmal auf die anderen gucken. Die haben nämlich eher Zeit verloren als Zeit gewonnen. Bei Honda zum Beispiel, nach diesem taktischen Manöver gegen Bang Bang, Barreda, da lagen eigentlich alle Hoffnungen auf Pablo Quintanilla, der als Zweitplatzierter der gesamten Wertung dann von Platz 10 gestartet ist in der vorletzten Etappe, also am Donnerstag. Und er ist Chilene, oder? Quintanilla? Der ist Chilene. Ja. Ich sehe nur die Fahne hier und ich glaube, das ist ist Chilene. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue.
Ich habe es ja gerade bestätigt, ist Chilene.
Also er hat sich eigentlich am Anfang des Tages so bis Kilometer 127 sehr gut so in den Top 5 des Tagesklassements gehalten, aber verlor dann auf den letzten 42 Kilometern 4 Minuten auf Sunderland und damit schwanden eigentlich seine Chancen auf den Gesamtsieg auf 0 und er hatte am Ende 7 Minuten 40 Rückstand und das war dann nur noch Platz 6, nur noch, muss man sagen, nach diesen Ambitionen, Platz 6 im Tagesklassement und damit war eigentlich der Zug für Honda auch komplett abgefahren, muss man sagen. Übrigens, mein Matze, der an dem Tag als 26. gestartet war, der lag am Anfang, bei der ersten Zwischenzeit im Special, lag der noch vor Sunderland, also da hat er noch richtig, richtig gepusht, aber hat ab der 214er Marke fast 5 Minuten eingebüßt. Fast 5 Minuten. Und hatte am Ende einen Rückstand von 4 Minuten 54 und ist Vierter geworden. Im Gesamtklassement heißt es für Matze Waigner, dass er den zweiten Rang zurückerobert hat, oder? Er war ja auf Platz 4 vorher, aber mit ordentlich Rückstand. Und damit musste Waigner für Freitag auf ein Wunder hoffen an der Stelle.
Genau, ja. Ja, so war das. Spannender Donnerstag nochmal.
Wir müssen noch über Van Beveren reden, ne? Was ist eigentlich aus dem geworden? Der spielte eigentlich keine Rolle an dem Tag. Also genau wie wir es befürchtet haben.
Ja, das war eben, ne? Er musste da reinstarten in den Tag.
Also insgesamt hat er 13 Minuten verloren aus Sunderland.
Ja.
Und bis dann der Zieleinlauf war, der Rückstand wurde halt immer, immer größer und also bis zur Zwischenzeit 13 Minuten und am Ende waren es sogar 21 Minuten 33 Sekunden. Damit ist das Gesamtklassement natürlich für ihn
genau, ja, er ist
verflogen.
Platz 14 ist er angekommen. Das war halt einfach zu viel. Aber das war klar, das war ja das, was Sie angesprochen haben. Er wird da alleine draußen kämpfen müssen und hat da keine Rückendeckung.
Ja.
Das ist,
Sunderland, also vom Team GasGas in wunderbarer Position für den Freitag. Und der 32 ist er. Der 32-Jährige hatte somit wirklich allerbeste Chancen. Lass uns noch mal ganz kurz recappen, den Donnerstag insgesamt. Also wir hatten eine Strecke von 346 Kilometern. Es war eine Schleife rund um Bischa, das hatten wir ja vorher schon besprochen. Das war im Prinzip, wenn man es so im Ganzen sieht, die letzte Chance, um dann nochmal richtig anzugreifen. Jetzt mussten alle eigentlich auf einen Ausfall von Sunderland hoffen. Ich gebe nochmal ganz kurz die Ergebnisse durch von der 11. Etappe. Auf Platz 1 Benavides, Kevin Benavides vom Team KTM auf 2 gelandet. Sam Sunderland von GasGas 3, Joaquim Rodriguez vom Team Hero auf 4, Matthias Walkner, Team KTM und 5, Ricky Brabec vom Team Honda. Da waren aber, wie gesagt, 5 Minuten schon muss mal kurz gucken. Ach nee, jetzt wird schon eine Gesamtwertung. In der Gesamtwertung Top 5, Sam Sunderland, dann Matthias Walkner, Pablo Quintanilla, Adrian Van Beveren auf 4 und auf 5 John Bang Bang Burrida mit 29 Minuten auf Sunderland. So, da wollte ich eigentlich hin. 29 Minuten, Leute, das sind natürlich in dieser Rallye absolute Welten. Aber auch der zweite Matze Walkner mit 7 Minuten 15 Differenz auf Sunderland. Das war wirklich, dahinter war es knapp, ne? Also Quintanilla zum Beispiel 7 Minuten 52 auf Sunderland. Da war noch was möglich, so 2 und 3, da ging noch was. Aber Sunderland, wenn der auch nur halbwegs so konstant fährt, am Tag danach, dann kann ihm keiner mehr diesen Pokal nehmen. Und die letzte Strecke, die ist da sehr kurz gewesen. Ich glaube, 164
genau, Kilometer. Genau, das waren 164 gewertete Kilometer. Der Tag war geprägt von langen Verbindungsetappen. Insgesamt waren das trotzdem nochmal 680 Kilometer, also wahnsinnig lange Liaisons. Mhm.
Aber ihr wisst ja inzwischen, da passiert nichts, aber das zehrt an den Fahrern trotzdem irgendwie, ne, muss man sagen.
Ja, das ist ja trotzdem anstrengend. Es ist vor allem kalt am frühen Morgen und die Etappe war dann geprägt. Wir hatten dann so ein bisschen Mischprofil. Wir hatten steinige, relativ schnelle Passagen. Nicht mehr ganz so viele Dünen. Und eigentlich war das für diese Dakar eine sehr, sehr ruhige Etappe. Fast schon, ich will jetzt nicht langweilig sagen, aber man war anderes gewohnt von den letzten Tagen. Was man gesehen hat, dass Pablo Quintanilla nochmal alles probiert hat. Das war so der einzige Fahrer, der wirklich nochmal das Messer zwischen die Zähne genommen hat und hier angegriffen hat. Natürlich in der großen Hoffnung, da nochmal was drehen zu können. Vielleicht auch Sam Sunderland so ein bisschen unter Druck zu setzen, zu einem Navigationsfehler zu zwingen, in der Hoffnung, dass da irgendwas geht. Es ging dann auch so ein bisschen was, ne? Er hat die Gesamtetappe gewonnen, Pablo Quintanilla für Honda, war sein erster Sieg auf der diesjährigen Dakar, aber er konnte das Ding einfach nicht mehr drehen. Also der Vorsprung von Sunderland, er hat auf Sunderland nochmal 3 Minuten gut gemacht, aber das hat eben nicht gereicht, um hier nochmal am Gesamtsieg was zu drehen.
Ja, ja.
The rest of the pack hat an dem Tag eher das Thema so ein bisschen verwaltet. Walkner und Sunderland sind, glaube ich, auch viel zusammengefahren und haben sich da so unterstützt. Und da ging es wirklich, das Ding heimzubringen. Auch
gegen
Van Beveren. Genau, auch gegen Honda natürlich. Ja, also man muss ja, wir hatten es ja schon mal drüber gesprochen, ne? Wahnsinnige Siegesserie von KTM. Dann kam auf einmal Honda. Die letzten 2 Jahre hat Honda gewonnen. Das wollte Team Mattighofen natürlich so nicht auf sich sitzen lassen. Hat gesagt, irgendeine von unseren 3 Marken muss dieses Jahr da ganz oben stehen. Definitiv.
Aber für Sunderland war es jetzt schon das zweite Mal, oder? 17 hat er gewonnen.
Genau. Sunderland hat den zweiten Sieg jetzt. 2017 war der erste Sieg. Hat jetzt auch eine lange Durststrecke und freut mich besonders. Er ist ja dann relativ kurzfristig Ende letzten Jahres zu GasGas gewechselt. Und es war schon so ein bisschen die Diskussion, kommt er jetzt da so aufs Abstellgleis? Und dann hat er noch diesen wahnsinnig wilden Rookie, den Crazy Aussie hier, an seiner Seite. Ist vielleicht das für ihn auch so, dass das Ausscheiden aus dem Rallye-Sport? Und jetzt hat er da genau diese ganzen Gerüchte einfach widerlegt, hat gezeigt, dass er, also man muss ja auch sagen, er hat ein unheimlich schlaues Rennen gemacht. Ich habe mir das mal angeguckt. Er hat gerade mal eine Stage gewonnen.
Ja. Ja, also du meinst
den von diesen,
du meinst nicht Rennen, sondern ganze Rallye, ne? Auf die ganze Rallye gesehen.
Genau, auf der ganzen Rallye hat er eine Stage gewonnen und er hat, also die Rallye als Gesamtes gesehen, hat er einfach ein unglaublich schlaues Rennen über diese 12 Etappen gefahren, weil er sich das sehr gut eingeteilt hat. Ich glaube, er hat ein sehr gutes Gefühl schnell entwickelt für das Roadbook, für die Navigation, für die Rallye an sich, sodass er sich selber sehr gut eintakten konnte, dass er immer vorne dabei ist, dass er immer die richtige Menge hatte vom Pushing her, allerdings nie übertrieben. Er hat sich dadurch, dass er in Anführungsstrichen nur eine Stage gewonnen hat, bei den meisten Fahrtagen rausgehalten, dass er vorne die Stage eröffnen musste und die blöde Navigationsarbeit machen musste, sodass er unglaublich konstant fahren konnte, dass er sich seine Kräfte gut einteilen konnte. Er war, glaube ich, fitnesstechnisch mental auch absolut top unterwegs. Und hat sich das Rennen einfach sehr, sehr klug eingeteilt und hat da einen tollen und verdienten Sieg, sage ich mir einfach mal, an der Stelle auch für Gasgas rausgefahren.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, Stana Lindh hat diese Rallye trotz nur eines Sieges dominiert. Das muss man wirklich sagen. Ich habe hier nochmal eine Zusammenfassung vor mir liegen. Er hat ja wirklich bis auf die Etappen 7, 9 und 10 die Führung auch nicht abgegeben. Und selbst das war ja nie mehr als 5 Minuten 59 war das höchste, die er jemals hinter dem Führenden war. Von daher, meine Prognose, die ich mal abgegeben habe, von wegen, hier wird auf jeden Fall jemand gewinnen, der Step by Step sich die, wie ein Eichhörnchen, sich Step by Step die Punkte holt, die ist zugetroffen, die ist noch viel mehr zugetroffen, als ich es gedacht habe, ehrlich gesagt, weil das hier wirklich jemand gewinnt, der nur einen Tagessieg holt. Welche war das denn? Die 8., glaube ich, oder? Die hat er gewonnen.
Genau, das war die 8. Etappe. Und das war, ich wollte gerade auch da auf deine Prognose, wo wir uns ja auch einig waren, dass diese Konstanz, das war eben das entscheidende Zünglein
an der
Waage.
Und das war halt nicht immer so bei Decker, ne? Da haben wir wirklich oft Rallyes gehabt, wo dann auf einmal so jemand aus dem Nichts auch kommt und einfach dominiert hat. Und natürlich bei allem Pech, das hier dabei war und so. Hielten sich die Ausfälle ja in Grenzen gegenüber einiger Rallyes vorher, ne?
Ja, oder man muss halt auch sagen, so wenn wir gerade so an diese Zeiten Marc Homer und Cyril Depré denken, da gab es eben die beiden und die haben das dann so im ersten Drittel von der Rallye mal ausgemacht, wer gerade in der besseren Form ist. Und dann war der Drops auch gelutscht, weil dann hat irgendwann Cyril Depré oder Marc Homer mit 2,5 Stunden geführt. So, was soll da passieren? Gut, außer ein schwerer Sturz oder er fällt komplett aus, dann wäre es das gewesen, aber ansonsten war das dann sehr eindeutig und das hatten wir halt dieses Jahr gar nicht, also überhaupt nicht und hatten auch so viele Leute, egal ob das ein Mason Klein war oder auch irgendwelche Privatfahrer, die da auf einmal eine Stage gewonnen haben in den Top 5 waren.
Mason Klein, wollte ich gerade sagen, der ist in der Gesamtwertung auf 9, also in den Top 10 gelandet.
Absolut.
Als Rookie,
also ich gucke hier gerade
das ist richtig krass.
General Ranking, genau, Platz 9 ist er. Genau, gehen wir vielleicht einmal kurz Etappenende durch. Gewonnen hat Pablo Quintanilla die Stage 12 für Honda, hat da nochmal alles gegeben. Toby Price auf 2, José Ignacio auf seiner Monster Energy Honda, hat einen dritten Platz eingefahren. Bang Bang Barrida, Platz 4. Dann auf 5 das, Wunderkind kann man fast nicht sagen. Mason Klein auf der BAS
mit einer Minute KTM. 23 dahinter, ne? Auf 5.
Ja, also, krass. Das ist hier wahnsinnig eng. Das
Toby
ist,
Price, 18
Price
Sekunden.
War nur 18 Sekunden, also da Wimpernschlag.
Das ist krass. Ja.
Auf Platz 6 unser Luciano Benavides auf der Husqvarna. Dann haben wir Matthias Waldner auf 7, Sam Sunderland auf 8. Man sieht hier Matze Waldner und Sam Sunderland, Matze Wagner 2 Minuten 57 Rückstand auf den Chilen und Sam Sunderland 3 Minuten 25, auch die sehr dicht da zusammen. Dann Lorenzo Santolino auf der Sherco Factory und dann haben wir schon einen Privatfahrer, den Diego Camail Ilandos auf einer X-Rates Experience Team auf Platz 10, ein Rookie und Privatfahrer. Also auch hier wieder ein schneller Mann auf den Top 10. Und das Gesamtranking, also das große Finale, war so knapp wie seit 1994 nicht mehr. Das muss man sich mal geben. Ja. Und zwar hat da Oriol mit einem Vorsprung von 1 Minute 13 gewonnen. Ja, absolute Legende. Und seitdem, seit 1994, war es nie wieder so knapp wie dieses Jahr im Jahr 2022. Und passend dazu haben wir Decker FM gestartet. Also besser geht's so eigentlich gar
was
nicht.
Was ein Start, ey. Was ein Start.
Unfassbar, oder?
Also, warum haben die denn die letzte Etappe so gemacht, wie sie war? So in Anführungsstrichen. Also sie war ja, wenn man sich das Ergebnis anschaut, überhaupt nicht langweilig. Aber irgendwie war sie doch ein bisschen langweilig. Beziehungsweise hat sich das Rennen eben einen Tag vorher entschieden schon. Muss man ja ganz klar sagen. Das ist so meine Vermutung, echt wegen der krassen Verbindungsetappen, damit man überall nochmal rumgefahren ist und am Ende sind sie wieder in Jeddah gelandet, oder? Ich weiß nicht genau.
Ja. Also ich glaube, es hat so ein bisschen logistische Hintergründe, dass sie wieder in Jeddah angekommen sind, dann da diese Rundtour beendet, da waren die langen Verbindungsetappen und da war dann natürlich das Podium, was dann natürlich gewollt war in einer großen Stadt, entsprechend publikumswirksam. Ansonsten ist es eigentlich so ein bisschen Tradition, dass die letzte Etappe, die ist in der Regel nicht mehr ganz so lang. Früher war die ja, also auf der alten Dakar-Strecke am Lake Rose, ganz berühmt. Und das war dann mehr nochmal so ein Auslaufen, Ausrollen, viel auch für die Fans mit vielen Zuschauern, so was, viel Stimmung, wo eigentlich auch so ein bisschen ein Gentleman Agreement, sage ich mal, unter den Teams herrschte. Da wurde eigentlich nicht mehr attackiert und gepusht. Ja. Ich glaube, man hat hier so ein bisschen mehr schlecht als recht versucht, diese Tradition anzuknüpfen. Ich fand es nicht so ganz gelungen aufgrund von diesen wahnsinnig langen Verbindungsetappen.
Ja.
Und ich meine auch generell war es ja eine sehr leere Dakar, was die Fans angeht. Wenn man sich so die Bilder angeguckt hat, die fahren da halt in dieser Wüste rum. Und wenn wir uns so an die alten Dakars erinnern, in Afrika noch oder auch in Südamerika, wo die begeisterten Fans an der Strecke gestanden, da gekämpft hatten und so.
Also
das waren natürlich schon andere Bilder.
Ich hab zwischendurch gedacht, so hätte man nicht die Rallye am Donnerstag halt finishen müssen und dann einen Epilog machen müssen. Prolog und Epilog.
Ja.
Und damit quasi dann eben, das wäre ja auch nochmal ein feiner Schluss gewesen und so, nochmal für die Ehre und alles und so, aber das Ding wäre gelaufen gewesen, weil es war im Prinzip ja nichts anderes. Das ist das Ding. Und die Specials, das war ja viel zu kurz, um da wirklich nochmal richtig was reißen zu können. Also Respekt nochmal, wie Honda da angegriffen hat, das okay, ne, also dass sie da nochmal einen zweiten Platz geholt haben und sowas. Aber passiert ist da letzten Endes nicht wirklich was mehr, ne? Und eine Gesamtführung, da hat nichts mehr gerüttelt und so weiter. Und ich glaube, es KTM wollte einfach jetzt endlich mal einen Titel in Saudi-Arabien holen. Das haben sie ja bisher noch nicht.
Ja, und das war sehr wichtig.
Und sei es auch im Gewand vom spanischen Hersteller GasGas, ne?
Ja. Ja, man muss, also schauen wir uns einfach nochmal das finale Gesamtranking an, nach der 12. Stage. Also gewonnen Sam Sunderland auf seiner GasGas. Auf Platz 2 Pablo Quintanillo auf der Monster Energy Honda. Auf Platz 3 Dein Matze, lieber Howie, auf seiner Red Bull
KTM.
Jawohl, go Walkner. Also freut mich auch, er hat sich auch riesig über den dritten Platz gefreut. Ne? Er war wahnsinnig emotional, hat sich bei dem ganzen Team bedankt, dass sich alle wirklich den Allerwertesten aufgerissen haben und so. Er hat sich wirklich sehr gefreut über Platz 3, da war null Enttäuschung. Auf Platz 4 Adrian van Beveren auf der besten Yamaha dieses Jahr. Hat mich übrigens sehr, sehr gefreut, dass Yamaha, gut, sie hatten mit Ross Braun unfallbedingt Pech, aber die hatten ja in der letzten Dakar wahnsinnige technische Probleme, sind, glaube ich, alle mit technischem Defekt ausgefallen. Dieses Jahr hatten sie das in den Griff bekommen. Finde ich schön, dass da einfach noch eine weitere Marke vorne mitspielen kann. Jetzt sehen wir haben auf den ersten 4 Plätzen 4 unterschiedliche Marken. Das ist auch gab es schon lange nicht mehr. Freut mich sehr. Auf Platz 5 unseren Bang Bang Barrida auf seiner Honda. Dann haben wir auf Platz 6 José Ignacio auch auf der Honda. Auf Platz 7 Ricky Brabec auch auf der Honda. Also wir sehen Honda sehr, sehr stark vertreten. Die sind schon schnell unterwegs. Auf Platz 8 haben wir Andrew Short auf der Yamaha. Und auf Platz 9 overall unseren erfolgreichsten Rookie in der Dakar. Wir haben ihn schon mehrfach angesprochen.
Mason.
Mr. Mason Klein auf der KTM mit BAS. Also das war ein Privatteam.
Ja.
Das war kein Factory-Team mehr. Und auf Platz 10 einer von unseren zwei Crazy Aussies, der Toby Price, natürlich auf seiner Red Bull KTM. Bei Price bin ich auch mal gespannt. Der fährt nächste Saison auf jeden Fall noch für das KTM-Werksteam Rallye. Und ich könnte mir aber ganz gut vorstellen, dass wir so zur Entspannung und zum Erholen fährt Toby Price ja Wüstenrennen auf vier Rädern. Also er fährt irgendwelche Trophy Trucks und Baja und Finky Desert Race und macht da ganz verrückte Sachen. Der ist wahnsinnig schnell und hat in letzter Zeit auch auf seinen sozialen Kanälen mehr vierrädrigen Content gepostet. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass für ihn, dass er dann noch einmal die Dakar fährt nächstes Jahr und dass wir Toby Price dann langsam mal Richtung, wobei der ist im besten Alter, ne? Der ist 87 geboren, der ist so alt wie ich, 34 Jahre alt, da geht noch was.
Aber da geht auch noch was im Auto. Und
das sage ich mir auch jeden Morgen, da geht noch was.
Wäre halt
und drehe mich wieder um.
er wäre ja auch nicht der erste Motorrad-Rally-Profi, der dann wirklich auf vier Räder wechselt irgendwann. Also das zahlreiche
Stefan
Leute,
Peter Hansel, auch Cyril Depré.
Der Oriol, den du eben genannt hast, der ist irgendwann auf vier Rädern unterwegs gewesen. Ja. Und natürlich unsere Jutta Kleinschmidt nicht zu vergessen. Die ich immer gerne erwähne.
Ja. Ja. Die sehr, sehr erfolgreich auf vier Rädern erübt.
Ja.
Also muss man.
Ja, Weltspitze.
Das ist, absolut. Absolut.
Ja.
Die liebe Jutta Kleinschmidt ist übrigens nach wie vor hinter den Kulissen.
Irgendwo, irgendwas macht die doch da.
Genau. Die ist Vorsitzende bei der FIA, also bei dem Verband für den vierrädrigen Motorsport ist da speziell für diesen Rallye- und Marathonsport ganz vorne dabei, engagiert sich da ganz viel für Nachwuchsförderung, für die Rennen und so. Und es ist da nach wie vor eine feste Größe und ganz wichtige Person im Motorsport. Finde ich sehr schön, dass da so eine Legende nach wie vor aktiv ist und sich auch viel um Nachwuchs kümmert.
Ja, auf jeden Fall, mein Lieber. lass uns nochmal, wenn wir schon beim Recappen sind, so nebenbei über ein paar Highlights reden. Für mich ein riesen Überraschungshighlight auf jeden Fall, die ganze Nummer rund um Petrucci. Das war wirklich unglaublich. Eigentlich MotoGP-Profi und absolutes Ass da in seinem Sport, fährt zum ersten Mal die Dakar, hat zwar Rallye-Erfahrung, aber niemals auf einem Level wie Mats Wagner oder alle anderen im Führungsfeld, aber fährt da wirklich, pusht da eine Zeit nach dem anderen, hat auch die letzten Tage noch mitgemischt, hatte aber eine ganz blöde Zeitstrafe bekommen von 11 Stunden, glaube ich, zwischendurch.
Ja,
und
irgendwie sowas,
war damit,
hat es sich dann auch nochmal verletzt.
Genau, war für die Gesamtwertung draußen, lässt aber wirklich, also nächste Dakar würde ich den unbedingt auf dem Zettel haben, wenn der mal nicht ganz, ganz vorne dabei ist dann. Wo der dieses Speed herholt, keine Ahnung. Also ich meine, natürlich weiß ich das, er ist halt Profi-Zweiradsportler, aber wie gesagt, wo der durch die Dünen, warum er so pushen kann gegenüber diesen Vollprofis, die das schon so lange machen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist wirklich komplett irre.
Absolutes Talent, wahnsinniges Mindset, weil es ist ja nicht nur schnell, das haben wir immer wieder gesagt, es ist nicht nur, dass du schnell mit dem Motorrad Offroad fahren kannst, du musst auch diesen Navigationskrempel irgendwie gewuppt bekommen. Und er hatte ganz, ganz wenig Training und die Navigation, also ich habe dieses Jahr ein paar Roadbooks gesehen, Auszüge von der Dakar, von verschiedenen, mittlerweile schon fast Bekannten, so aus der Rallye-Szene. William Evanen, sucht den mal auf Facebook. Super sympathischer Dude aus Südafrika, der da auch Roadbook-Trainingscamp engagiert und für diesen Sport, also natürlich in einem ganz anderen Level, aber mit sehr viel Ambition, mit sehr, sehr viel Passion das Ganze lebt. Und der hat eine Rallye Unpacked Series dieses Jahr zu Dakar gestartet auf seinen sozialen Kanälen, wo er Roadbook im Detail noch viel, viel besser als ich das könnte, weil er selber Rallyes organisiert und so. Und was die da rausgehauen haben an Roadbooks, das war schon krass. Also diese Informationsdichte, ultra komplex, mit, also nicht nur Cup und rechts abbiegen, sondern mit 1000 Zusatznotes und so. Das war schon Wahnsinn, was die da dieses Jahr gemacht haben. Und das musste Petrucci alles bewältigen mit irgendwie 8 Tagen Navigationstraining. Wirklich, wirklich.
Den wird KTM nächsten Jahr auch anders aufstellen da. Da bin ich mir ganz sicher. Der wird ganz anders gepusht nochmal vom Team. Bin ich mir ganz sicher. Genau, so viel dazu auf jeden Fall. Und sonst, das wollte ich noch fragen. Hast du eigentlich unseren Mollifahrer, meinen Mollifahrer Macic noch auf dem Schirm.
Aber Logo.
Den müssen wir nochmal ansprechen jetzt zum Ende, ist ja wohl logisch. Ja.
Also gucken wir einfach nochmal in das Molli-Moto-Gesamtklassement. Gewonnen hat Arūnas Gelasnikas aus Litauen, müsste das sein. LTU als Länderkürze.
Ja, denke ich auch. Ja.
Der hat das Ding gewonnen. Mit 33 Minuten Vorsprung auf Milan Engel, ein Tschechen. Und dein Simon Macic hat einen entspannten achten Platz.
Ja,
also Top-10-Ergebnis, sauber
geliefert. Da hat er einen guten Rieger gehabt, du.
mit 7 Stunden 56 Minuten Rückstand auf den ersten.
Ja, ja. Das sind halt so alte Decker-Zeiten, Leute, ne? So. Diese Stunden und so.
Genau, das ist so, das kennt man so. Ah, okay, ja, passt. Ja. Und hat eine Penalty von 54 Minuten. Ich glaube, er hat eine Speedzone übersehen gehabt, hat er mal irgendwo erzählt. Mhm.
Er ist angekommen, er hat ein gutes Rennen gefahren, in den Top Ten gelandet. Ein Traum für jeden, der da mitmacht, denke ich mal. Und in meiner Motoklasse ist das ein überragender Erfolg. Da muss man sich ja manchmal fragen, Grisi, was wäre eigentlich, wenn so mancher Malle-Fahrer da ein Top-Team gehabt hätte, ne? Weil die haben ja, offensichtlich haben die ja Außergewöhnliches geleistet und hätten die nochmal diesen Push gekriegt, ne, von einem Team Red Bull oder so, Team KTM meine ich natürlich,
Oder es wäre mal spannend, wenn die gesamte Motorradkategorie auf Malle-Moto-Niveau fahren müsste. Auch mit dem Reglement.
Ja, das wäre krass,
Was da wohl rauskommt. Das wäre einfach mal, da könnte ich gar keine Prognose abgeben. Ja. Das wäre, weil das ist schon einfach abartig, was die Jungs da leisten.
Ja.
Es gibt ja aber auch, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, wirklich Leute, ganz viele, die genau dieses, also Linton Poskett ist auch einer davon. Die bereiten das jetzt vor und so und sind selber mehr in den Teambereich und so, aber die sagen ganz klar, vom Herzen, vom Emotion, vom Feeling sind sie Malle Motorrider, weil das ist der Spirit, den die wollen. Das ist auch, Linton Poskett hat das gesagt, als er das Afrika Eco Race mit einem eigenen Team, also mit mehreren Fahrern und Mechanikern und so, wo hat er gesagt, ja, das fühlt sich strange an, und er ist dann auch immer mal wieder ins Biwak von den Molimotos gegangen und hat da geguckt und hat irgendwie mit denen gesprochen. Er durfte denen ja nicht helfen, aber hat die einfach so ein bisschen mental versucht zu pushen und so. Er sagt, ja, Leute, das ist eigentlich das, wo ich zu Hause bin. Ich bin vom Herzen her einfach ein Malle-Moto-Racer. Und das ist auch, ich glaube, das ist nochmal eine ganz besondere, ja schon fast Lebenseinstellung in dieser eh schon speziellen Rallye-Bubble, wenn du Malle-Moto Fahrer bist. Also es ist nicht nur ein finanzieller Aspekt, dass es halt teurer ist mit einem Team.
Ja, aber auch sehr.
sehr.
Lass uns doch zum Ende von dieser Rallye 2022 nochmal über den Rahmen reden. Wir schieben das seit Folgen vor uns her. Wir haben im Prolog gesagt, wir müssen mal über dieses Thema Saudi-Arabien reden, und ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Jetzt zum Ende.
Davor war es einfach viel zu spannend. Davor
war es viel zu spannend. Aber man muss drüber geredet haben, denn ich meine, eigentlich heißt das Ding ja Rallye Paris-Dakar. So heißt es ja eigentlich. Und das ist es schon länger nicht mehr. Vielleicht ganz, ganz kurz, grob, historischer Rückblick. Der Ort Paris, das war halt immer Startpunkt. So hat sie angefangen, die Rallye Paris-Dakar.
Ja, weil es ein Franzose erfunden
hat
auch das Ganze.
Und von Paris nach Dakar zum Lac Rose, hast du ja gesagt, zu dem See, wo der Endpunkt war. Und Paris hat dann eine immer unbedeutendere Rolle gespielt eigentlich bei der Rallye. Irgendwann war das dann nur noch der Prolog. Und da wurde halt dann über Straße, wurde dann nach Gibraltar gefahren, und dann wurde da irgendwo rübergesetzt oder so. Ne? Es gab auch manchmal Varianten und so. Und selbst 2006, als Charlie Bormann gefahren ist, da sind die ja noch rübergesetzt mit allem drum und dran so. Da war das ja auch noch ein Thema.
Genau, ja.
Aber ja, das war alles nur noch so eigentlich, ja, vorher wird gewogen, vorher wird geguckt, ob deine Fahrzeuge passen, ob das alles so okay ist und so. Und dann ging es eigentlich in Afrika richtig los.
Weißt du, übrigens fällt mir gerade ein, dass es gibt da so ein paar Insider, habe ich auch schon mit dem einen oder anderen ein bisschen Kontakte aufgebaut. Eine Zeit lang hat Portugal da, gerade auch so, wo Charlie Bowman da gefahren ist, und so eine Rolle gespielt. Und da gibt es so in der Ecke der Algarve gibt es noch einige Tracks und so, wo du die Stages von der Dakar, wo in Portugal, die kannst du noch fahren, also auch Offroad und so.
Nee, das wusste ich nicht.
Das, ich kenne da so jemand, der hat das auf der Bucketlist, wer das wohl sein könnte.
Das ist richtig geil, Alter. Das ist richtig geil. Ja, und dann irgendwann kam eine große Zäsur und dann sind die gewechselt. Dann war nämlich auf einmal Dakar überhaupt kein Thema mehr für die Rallye. Denn nur noch der Titel, nur noch der Name, denn man wusste, das ist eine große Marke, da kann man viel Geld mit verdienen. Mhm. Und
ja, das ist es mittlerweile halt auch einfach eine Brand.
Und den müssen wir am Laufen halten, aber Afrika bot sich irgendwann nicht mehr an und ich meine, es war einfach wegen wegen Unruhen, ne? Wegen politischer und gesellschaftlicher Unruhen.
Ja, es gab ganz konkret Drohungen mit Terroranschlägen auf das Rennen. Also es war nicht nur eine Terrorwarnung in der Region, sondern konkret nein, es war irgendwelche... Ja. Genau, irgendwelche Terroristen haben gesagt, wir planen da irgendwas und attackieren Fahrer und
Biwak, was auch immer
und so weiter und so fort.
Und dann hat man entschieden, wir wollen, Dakar wollen wir am Laufen halten und wechseln rüber, über den Teich nach Südamerika. Und dann ging es los in, du berichtest mich, ich glaube Bolivien, Chile, Argentinien im Mix erstmal, ne?
Genau, ja. Sie haben das dann auch ja immer so versucht, aufrecht zu erhalten, irgendwie so 3-4 Länder da mit reinzubekommen, sage ich mal.
Und das aber irgendwann war es dann doch nur noch in einem Land, ne? Hatte das auch wieder mit der Orga zu tun oder so? Das weiß ich auch nicht. Mit Politik?
Das war Politik und Cash auf jeden Fall.
Okay.
Meistens ist es Cash. Man muss das so sagen. Ich meine, die Dakar haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, ist nicht billig, wenn du da mitfahren willst, keine Frage. Aber. Also als es dann angefangen hat, eine Brand zu werden und man sich mehr Gedanken gemacht hat, wie man das Ganze vermarktet, medial allerdings auch, da sprechen wir nachher nochmal an, es gibt jetzt halt auch so einen richtigen Shop, wo du dir Merchandise von dem Rennen kaufen kannst und solche Geschichten. Und es gibt die Dakar Series, also wo mehrere Rallyes dazugehören. Und so weiter, kann ich auch gleich nochmal so ein bisschen was dazu sagen, wie man sich jetzt für diese Dakar qualifizieren musste, da ich auch nochmal nachrecherchiert, Wahnsinn. Also es wird auf jeden Fall alles teurer und das hat auch mit Südamerika stark angefangen, dass das ja stark vermarktet wurde und es dadurch auch so ein bisschen exklusiver wurde, das Abenteuer. Ja, also da waren schon viele, viele kritische Stimmen aufzuhören. Und letzten Endes haben dann immer mehr Länder in Südamerika, das hat man dann aber, das war nie so richtig in der Presse, ich habe das nur irgendwo so zwischen so ein paar Zeilen gelesen, die haben gesagt, nee, sie können da nicht mehr so viel Geld in dieses Rennen investieren und die Dakar können sie nicht mehr bezahlen. Dann hat die Dakar gesagt, gut, dann fahren wir da halt nicht mehr durch, wenn wir keine Kohle mehr von euch kriegen. Und das war halt was, muss ich sagen, das war für mich so ein Punkt. Ich glaube, da hatte ich auch ein Jahr lang mit der Dakar gebrochen und habe sie bewusst nicht verfolgt, weil ich das einfach derart daneben fand. Weil ich sage, ey, das sind Länder, Argentinien, Chile, Peru, Paraguay, die haben alle echt andere Probleme, als dass da so ein Rennen durchgeht. Ich war selber mal in Paraguay für 2 Wochen und da kannst du Armut sehen, die du einfach sonst nur aus irgendwelchen Fernsehreportagen siehst. Kennst so, ne? Das ist einfach, und dann dachte ich mir so, Alter, du zahlst da als Fahrer so viel Startgeld und dann kriegen die noch Geld von denen. Also eigentlich ist ja für mich und war der Gedanke von Thierry Sebin, dem Gründer der Dakar, auch
dort ein bisschen was hinbringen, ne? Das war eigentlich die Idee.
Genau, was hinbringen und nicht, dass die Länder, weil ganz ehrlich, die sollten dafür Schulen bauen und was weiß ich was, als Leuten, die da mit ihrem schweineteuren Luxus-Offroad-Spielzeug durch die Gegend ballern, noch Geld hinterher zu. Also muss ich, obwohl ich diesen Sport liebe, ganz deutlich so sagen. Ja. Und das hat mich sehr geärgert damals.
Wir spulen mal ein bisschen vor. Und irgendwann wechselte dann wieder die Rallye über das große Wasser hinweg. Und in der Formel 1, die wir ein paar Mal herangezogen haben, auch wenn der Vergleich oft hinkt, hier hinkt er mal nicht so, denn auch hier wurde ein großes Brand benutzt, um daraus Publicity zu machen für das eigene Königreich, muss man wirklich sagen, denn das nichts anderes ist es ja. Jetzt in Saudi-Arabien, da habe ich mal ein Zitat rausgesucht. Als die Rallye nach Saudi-Arabien kam, da gab es eine feierliche Ansprache vom damaligen Prinzen, der heißt, glaube ich, immer noch so, Khalid bin Sultan al-Faisal. Al-Faisal heißt er, genau. Und er ist übrigens zufällig auch Vorsitzender des Motorsportsverbands dort, des SAMF in Saudi-Arabien. Wen wundert das? Ich glaube, diese Prinzen und Könige sind dann immer gleich Vorsitzende von allen Verbänden und sind einfach überall immer Chef. So, ne? Ist ja logisch. Und ich meine, das ist halt eine riesen Werbeveranstaltung auch für die Staaten. Da darf man sich mal nichts vormachen. Ne? Nichts anderes ist es mit jetzt Fußball in Katar und so. Ne? Also die stellen sich halt vor die Kamera und anstatt auf die Rallye einzugehen, sagen die, ja, man sieht also hier ganz klar das Königreich hier am Persischen Golf, das ist ein regionales und internationales Drehkreuz für den Motorsport geworden, wenn man sich mal das alles anschaut. Und ja, so ist es halt, ne? So ist es halt. Und die sind alle ganz, 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 also ich will denen nicht absprechen, dass das Sportfans sind, die Könige und Prinzen da, ne? Aber es geht natürlich vor allem um Marketing des eigenen Landes, des eigenen Königreichs, des eigenen, also wie, die haben ja alle ein scheiß Image auf der Welt eigentlich. Weil da heißt es immer so, Mann, die haben so ein krasses Gefälle von Arm und Reich. Ne? Da gibt es ganz, ganz, ganz wenige Reiche. Also dagegen ist das bei uns ja noch wirklich herrlich. Und ganz wenige Superreiche, Superduperreiche und sehr, sehr viel arme Leute.
Ja.
Und die haben ein schlechtes Image und sie leben halt von Öl. So, sie bestimmen auch den Ölmarkt. Die bestimmen damit auch die Welt ein großes Stück. So, die haben Macht über die Welt und nutzen das natürlich politisch hier und da auch gerne aus. Und sind natürlich auch mit hauptverantwortlich und unter letzter Bedingung sind sie auch mitverantwortlich dafür, wie das energetisch auf der Welt läuft und so. Damit haben sie viel, viel Einfluss. Sie sind natürlich auch null interessiert an einem Wandel zu alternativen Energien, wobei sich da jetzt auch was tut, aber da kann man lange drüber reden. Der Punkt ist der, die haben sich die Decker wahrscheinlich nicht nur ins Land geholt. Du merkst schon, ich bin sehr vorsichtig in meinen Aussagen, weil ich es nicht genau weiß. Nicht nur ins Land geholt, weil die Decker geil finden, sondern das hat viele Politiker, das ist ein Politikum. Ja. Und da kann man sehr viel diskutieren. Das kann man sehr, sehr kritisch auch sehen. Das sollte man auch sehr, sehr kritisch sehen. Wie hast du das damals wahrgenommen, als die dann in den Nahen Osten gegangen ist? Die Rallye?
Also, Ich bin da komplett bei dir. Für mich war das sehr, sehr schwierig. Ich habe da auch eine sehr deutliche Meinung dazu, ob es wirklich schlau ist, sich Hallen zum Skifahren in die Wüste zu bauen und darin Kunstschnee zu erzeugen, während die Welt über den Klimawandel diskutiert. Klar, genauso müsste man auch den Motorsport diskutieren, wo ich Fan bin davon, ich weiß. Aber ich tue mir da so ein bisschen schwer mit. Einfach auch, weil ich sage, die Dakar, guck mal, da kommen Fahrer und Fahrerinnen und Teams aus aller Welt zusammen. Da kommen Leute aus unterschiedlichsten Schichten zusammen. Die einen, die haben wahnsinnig viel Kohle und machen das halt so als Freizeitvertreib. Die anderen verkaufen ihr letztes Hemd dafür, dass sie in der Malle-Moto-Klasse mitfahren können. Und also auch von den Nationen und so. Und dann gab es dieses Jahr, also gibt es eine eigene Frauenwertung und man auch versucht, so dieses Thema Frauen bei der Dakar so ein bisschen anders zu vermarkten. Und wir sehen Gott sei Dank auch immer mehr Frauenpower in diesem tollen Sport. Nicht nur auf der fahrerischen Seite, sondern auch in den Teams, also im Background, die ja wahnsinnig wichtig sind. Da gibt's bei mir eventuell auch demnächst noch einen sehr, sehr spannenden Gast im Rallye Talk, wenn ich so viel spoilern darf. Und diese ganze Weltoffenheit, auch das, was so dieser Spirit der Dakar, den ja auch wir beide so sehr lieben, ey, das ist ein Abenteuer, du lernst andere Kulturen kennen und dann kannst du vielleicht noch so ein bisschen was dalassen und denen irgendwie was Gutes tun oder so. Und das alles geht halt für mich nicht so richtig zusammen mit der ganzen Politik, wo da von diesen ganzen Ländern, egal ob das jetzt Katar oder Saudi-Arabien oder so, da diese ganze ja, Ölbubble, nenne ich es jetzt einfach mal, so zelebriert wird. Ne? Also ein Land, wo es als besonders gilt, dass nach gefühlt 1000 Jahren Frauen einen Führerschein machen dürfen. Boah, da, also weißt du, das ist Motorradfahren und Dakar und so, das ist für mich schon auch Freiheit, Abenteuer und so, dass das passt für mich. Also muss ich sehr deutlich sagen, das passt für mich nicht so ganz zusammen. Ich weiß, dass die eine unheimliche Begeisterung für Motorsport da haben. Und man sieht ja auch, dass die in diesen Ländern Dinge ermöglichen für sportliche Großevents, die in anderen Ländern allein schon wegen Gesetzen und Auflagen für Umweltschutz und so gar nicht machbar wären. Und die machen das halt einfach. Ja. Und das ist jetzt die Frage, ob das gut ist oder schlecht für den Sport als Veranstalter. Ist es natürlich prima, ne? Weil du sagen kannst, hey geil, ich kann meine Route planen, wie ich will. No limits.
Ja, da muss ich was verstehen. Gleich. Aber red mal erst zu Ende, Grisi.
Ja, also ihr seht, ich bin da gespalten, ich sehe das aber auch sehr, sehr kritisch und bin auch nicht so super happy.
Aber ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, es gibt auch da wirklich Grenzen und die wurden auch in der Planung dieser Rallye, wurden die erreicht. Ne? Nun war es ja so, das konnte man lesen vorher, man konnte es auch im Rallye Talk hören, dass die eigentlich ein bisschen anders geplant war. Die haben sich eigentlich gesagt, ja, wir planen die jetzt mal wirklich so, wie es uns komplett passt und alles. Die wollten ja eigentlich durch die Sandwüste Rub al-Chali fahren. Das sogenannte Empty Quarter. Ne, also die wollten eigentlich noch viel mehr Sand haben, weil sie dachten so, ey, Dakar, Sand und Dünen und so, und da haben wir richtig krass und das wird unfassbar. Das hätte aber eine unfassbare Logistik, also da soll das Herzstück der Rallye stattfinden. Das hätte eine unfassbare Logistik mit sich gezogen, denn man wollte natürlich, wenn man schon da ist, auch durch die Hauptstadt fahren. Man wollte quasi am Palast vorbeifahren. Das war sehr, sehr wichtig alles. Es musste auch entsprechende Bilder fürs Fernsehen geben und so. Und das hätte, und die Distanzen, also man hätte diese Etappen nicht als Verbindungsetappen fahren können. Das ist viel zu 1000 Kilometer. Das geht nicht. Das heißt, man hätte Folgendes machen müssen. Man hätte über Nacht alles dorthin karren müssen mit Flugzeugen. Das war die ursprüngliche Idee. Ich rede jetzt keinen Quatsch hier, Leute. Das war wirklich so geplant. Ne? Und wäre das so gewesen, ey, Chris, ich weiß ja auch nicht, ob wir da nicht gesagt hätten, Mann, das ist, also der Zirkus ist jetzt noch nur Satire, eigentlich, muss man sagen. Das ist noch Satire.
Ja, das wäre einfach, nee, das wäre viel zu viel.
Und sie hätten am Ruhetag fahren müssen, auch übrigens, der wäre weggefallen.
Ja.
Das war übrigens das
Hauptargument halt jetzt. Was für die Molly Motos. Unfassbar.
Da hat man jetzt nochmal, habe ich nochmal ein Interview drüber gesehen, und da hatte dann einer vom Komitee einfach gesagt, ja, das wäre schon kompliziert gewesen. Ja. Ein Euphemismus sondergleichen, das ist kompliziert. Naja, auf jeden Fall haben sie sich dann dazu entschieden, diese ganzen Komplikationen rauszulassen und haben es dann ja angepasst. Und naja, ich möchte mal sagen, das, was ich mitbekommen habe von der Rallye, ist, dass da, wo gefahren wurde, das war schon toll, das war schon Dakar, das muss man schon sagen, finde ich, also die ganzen Etappen, so die Wüste, gerade die Sandetappen, das war schon ganz toll, waren so tolle Bilder, die wir da gesehen haben, danke auch nochmal, die wir aus dem Pressepool bekommen haben, an die Fotografen und Fotografinnen, die dieses ermöglicht haben, sehr, sehr, sehr gut, allerdings haben sie jetzt schon eine Ansage gemacht, dass es soll ja nächstes Jahr wieder dort stattfinden, in Saudi-Arabien, und dann soll das Empty Quarter also doch Herzstück werden. Nächstes Mal wollen sie es machen. Sind wir mal gespannt.
Hoffen wir ohne Flugzeug, Logistik, Gedöns über Nacht. Also ich hoffe, sie kriegen das irgendwie anders hin.
Ja. Aber das also ist alles noch Spekulation. Das wissen wir noch nicht ganz genau, ob das überhaupt so, und ob, wer weiß, was passiert, ob die wirklich da bleiben. Ich glaube schon, dass sie dort bleiben wird, weil der finanzielle Background der Wahnsinn für die ist. Ne? Und solange die Cashcow da so gemolken werden kann. Es gibt interessante Entwicklungen auf Nebenschauplätzen. Es gibt diese Classic-Decker, das hast du auch schon mal Rally Talk gehabt, dass die alte Strecke wieder gefahren wird, dass mit alten historischen Fahrzeugen gefahren wird und so. Das sind alles so coole Nebenschauplätze, die machen auch richtig Spaß, muss man sagen.
Wir werden da übrigens, leider habe ich letztens ein Statement dazu gefunden, Dirk von Zitzewitz war das in seinem Kanal, wir werden da wohl keine Motorräder sehen bei der Classic.
Ja,
das ist wahnsinnig schade. Ich hätte mir das so
gewünscht. So alte Boxer, alte XTs und so, ne?
Wie geil wäre das? Aber ich meine, gut, zum einen sind diese Fahrzeuge, glaube ich, fast noch seltener als die Autos. Und die Orga sagt eben, naja, wir haben eh mit den knapp 200 Motorrädern in der normalen Wertung schon genug zu tun, weil das eben die Klasse ist mit den meisten Verletzungen, wo da am risikobehaftetsten sind. Und wenn wir dann jetzt noch irgendwie so ein paar Verrückte haben, die mit alten Motorrädern durch die Wüste fahren, das ist uns einfach zu much.
Also das hätte für mich vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit bekommen von mir als die richtige Dakar, wenn das wirklich so, also wenn es wirklich eine Retro-Rallye in dem Sinne so gegeben hätte und das schön aufgezogen wäre, gut organisiert gewesen, also das wäre wirklich unfassbar toll, fände ich das. Dann würden so viele Aspekte in den Vordergrund rücken von wegen, was macht das Material, was machen wirklich auch die Fahrer, wie können die damit noch umgehen und so und Wahnsinn, Wahnsinn. Lass uns mal nochmal ein bisschen nach vorne schauen, Grisi, jetzt zum Abschluss.
Ach genau, mir fällt aber eine Sache, ich muss es nochmal loswerden zu dem Thema, wo die Rallye jetzt stattfindet, wo ich halt auch sagen muss, ich weiß echt nicht, was die sich dabei denken. Wenn man auf den aktuellen Dakar-Merchandise-Shop geht, da ist natürlich ganz viel so mit Schwarz und dann das Dakar-Logo in Gold und so weiter, sehr eh schon, also mir zu...
Ja, edel.
Ja, zu edel, zu prollig, wollte ich jetzt fast sagen. Ist nicht mein Style. Aber ich weiß nicht, ob es gerade noch drin ist. Auf jeden Fall habe ich vor ein paar Monaten gesehen, dass es eben ein T-Shirt mit dem Dakar Classic Logo war es, glaube ich, noch gab. Und das halt komplett in Wüstentarnoptik, also militärisch. Und das war für mich so ein absolutes No-Go, muss ich dir sagen, mein Lieber. Ich war selber bei der Bundeswehr und habe jetzt da jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich verteufle Militär und so. Aber halt, weißt du, so diese Botschaft und dieses Political Behavior und dann machst du so ein Shirt dazu mit
da denken die sich also halt, da denken sich halt gar nichts bei, ne? Wer ist pink? Wer ist mit pinken Tarn? Da fände ich es cool.
Weißt du, dann fände ich schon wieder nice und hätte mir eins bestellt.
Weil das kann man schon als Gegenentwurf dann sehen, ne? Das finde ich mal ganz witzig.
Ja, ja. Dann hätte ich eins geordert.
Die Rosa Armee-Fraktion.
Bauchfrei. Bauchfrei für mich in pink Camouflage.
Was wird jetzt eigentlich aus Dakar? Was wird aus Dakar FM? Wir starten, also es wird eine Dakar geben, so nach allem Anschein nach, ja. Wenn die Welt nicht vorher untergeht, dann auch wieder in Saudi-Arabien. Und was sich aber ändern wird, ist, die Rallye Dakar war immer ein eigenständiger Wettbewerb und die wird, also die zählte nie zu einer Rennserie dazu, wird aber ab diesem Jahr, also ist sie jetzt schon, muss man sagen, es ist quasi der Saisonauftakt der noch relativ jungen Cross-Country-WM von der vom Verband 4, vom Weltverband 4.
Genau, das heißt, von der FIM ist das. F4 ist Auto.
Ach so.
FIM ist Motorrad. Sorry. Also, aber ich bringe das auch immer wieder durcheinander.
Aber FIA wird oft auch im Zusammenhang mit Motorrad zitiert und so. Ist das dann ein Fehler, oder?
Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Fehler. Das ist die FIM ist der offizielle Ausrichter der Cross-Country World und Rally Championship.
Aber FIA steht da nicht noch als, das dachte ich nämlich immer, die stehen da nicht noch als Dach so drüber.
FIA ist, das kriegt man auch mit, wenn du jetzt Einspruch einlegst als Motorradfahrer oder so, also an die Jury, Race Direction, dann geht das an die FIA, weil du Motorradfahrer bist und die FIA spricht dann mit der FIM, mit den Autofahrern, also wenn du gegen ein Auto zum Beispiel, das ist relativ komplex.
Das ist auch nochmal angesprochen.
Genau. Also, aber ja, die Dakar ist seit diesem Jahr offizieller Bestandteil der FIA Cross Country World Rally Championship Serie. Genau, das ist einer der großen Punkte, die sich geändert hat.
Das ist insofern natürlich sehr, sehr spannend, weil man, um quasi die Weltmeisterschaft zu bekommen, dann Dakar mitfahren muss die Punkte nochmal eine ganz andere Relevanz kriegen. Also Dakar ist dann nicht nur mehr für sich ein Prestigeobjekt, sondern Teil eines großen Ganzen. Ich finde das eigentlich ganz gut, Chrissy, wie findest du das?
Ich finde das auch gut, weil ich meine, davor war... Also dafür, dass wir diesen Sport so lieben und hypen, ist es natürlich klasse, weil sonst war die Dakar so ein outstanding Ding. Das war ja schon immer die Königin der Rallyes und so. Und ich finde es von der Konsequenz her einfach nur logisch, dass man das als Saisonauftakt dann nimmt und dass das mit eingegliedert wird. Macht für mich absolut Sinn,
By the way, es gibt, es stehen schon weitere Stationen auch fest, die Richtung Dakar gehen, denn es wird nicht nur Dakar, sondern auch in Abu Dhabi wird es die Abu Dhabi Desert Challenge geben, die ist im März. Es wird die Rally Kasachstan geben, 26. bis 30. April. Mal gucken, da ist ja auch gerade alles andere als ruhig. Es wird die Rally Andalusien geben, vom 8. bis 12. Juni. Und es wird das große Saisonfinale geben, das steht auch schon fest, die Rally Marokko. Und damit kommen wir eigentlich jetzt schon zum Punkt, was wird aus Dakar FM, mein lieber Grisi?
Tja, was wird aus
Gehen wir jetzt auf Standby oder sterben wir jetzt? Oder gibt's, wie sieht's aus?
Ich weiß es nicht. Meinst du, wir sollen weitermachen? Ich glaube schon, oder?
Also, hast du Bock? Meine Idee, Grisi, war ja, also meine Gedanke dazu war ja, da wir uns sowieso ständig Nachrichten schicken und telefonieren, können wir da eigentlich auch ein bisschen Podcast für alle machen. Und
oder hätte ich doch gesagt.
Nach diesem überragenden Feedback, Leute, wir werden das bestimmt nicht in diesem Umfang machen wie bei Dakar. Das schlauchte schon, sag ich euch, wie es ist, ey. Das ist, also so machen wir sonst keinen Podcast, ne? Dass wir wirklich on demand immer und alle zwei Tage und so und jetzt wieder über eine Stunde.
Also ich meine, gut, wenn jetzt Eurosport zugehört hat und sagt, ey, endlich mal zwei kompetente, sympathische Dudes, die hier über die Dakar berichten in Deutschland. Wir verpflichten die jetzt Vollzeit jobtechnisch, ja, dass die die FIM Cross Country World Rally Championship hier begleiten. Dann könnten wir das auch in gleicher Frequenz weitermachen.
Da würde ich noch eine Schippe drauflegen. Weiß ich, wie es ist. Ja, nee, aber nach diesem auch tollen Feedback und überragenden Feedback, das wir bekommen haben, in diesem Zulauf, es steht für uns außer Frage, dass wir natürlich weiterhin Rallye-Sport machen werden, hier auf den Kanälen. Und wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns da weiterhin folgen würdet. Wir werden das immer kennzeichnen, das wird alles unter Dakar FM laufen, was wir jetzt machen, auch wenn es nicht alles Dakar ist. Einfach, und das wird man auch immer in den Podcast-Episoden sehen, damit ihr auch schnelle Übersicht habt, von wegen, das interessiert mich jetzt nicht. Und vielleicht gibt's ja sogar den einen oder die andere, die wirklich auch sich nur für diesen Content interessieren und die sehen das dann auch immer gleich sofort. Und es ist manchmal nicht ganz so leicht, an Infos zu kommen, das kann ich euch sagen. Also
Das ist so, wir hatten jetzt ja wahnsinnig Glück mit der Dakar, dass wir da die Zugänge bekommen haben, dass wir wirklich ganz viele Infos bekommen haben. Wir müssen jetzt natürlich mal schauen, davon hängt auch so ein bisschen ab, wie viel wir berichten können, wie viel Infos wir zu den anderen Rallyes bekommen, die vier Termine, -5, wenn wir das Afrika Eco Race noch mit reinnehmen, müssen wir mal gucken. Aber ja, dann da halten wir so gut wir können euch auf dem Laufenden.
Also was wir auf jeden Fall machen werden zu jedem, das ist ein Recap, weil das geht auf jeden Fall.
Ja.
Inwiefern wir da halt so wie jetzt so annähernd live dabei sein können, das müssen wir mal schauen. Das können wir selber noch nicht so genau sagen. Das hängt auch wahrscheinlich vom internationalen Feedback ab, beziehungsweise gibt es irgendwo Livestreams, gibt es Möglichkeiten da live dabei zu sein. Manchmal gibt es noch nicht mal einen Ticker. So, und da müssen wir auch wirklich schauen, wie kriegen wir für euch die brandheißen News. Das Tolle ist für euch, ihr kriegt sie hier bei uns und deswegen habt ihr schon mal eine Sorge weniger als wir, ne? Ja, Leute, ey.
Auf jeden Fall, ey.
Gut, mein lieber Grisi, es hat mir mega Laune gebracht, dieses Projekt hier mit dir zu machen. Ich freue mich wirklich, dass es weitergeht und ich kann nur sagen, Grisi, der wird wahrscheinlich die nächsten Tage bei mir vorbeischauen, denn wir haben jetzt die Prototypen von unserem eigenen Label von Dirty Rocks haben wir jetzt hier rumfliegen und die wird sich Chrissy jetzt auch mal reinballern. Chrissy hat an anderer Front gewildert, der hat andere Produkte im Bereich Hardparts und so an den Start gebracht, aber wir werden alles ausgiebig testen für euch und schauen, ob das was taugt und deswegen bleibt uns gerne treu und schaut dann mal bei Dirty Rocks rein, wenn es so richtig losgeht. Wir peilen jetzt gerade den Februar an, dass es da so richtig an den Start geht mit allem drum und dran. Pre-Orders laufen ja schon so einige und da werden wir noch intensiv drüber reden. Grisi, du hast wie immer das letzte Wort.
Ja, ich kann mich an der Stelle auch nur bedanken, Howie, bei dir, dass du diese Schnapsidee einfach so geil mit umgesetzt hast und ich finde, das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte riesen Spaß, mit dir am Schlüsselloch zu stehen und in die Wüste von Saudi-Arabien zu gucken und die Rallye mit zu verfolgen. Und natürlich an euch da draußen ganz, ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören, für die Treue und für dieses tolle Feedback. Und dann bis bald bei Dakar FM.